würde manchmal gerne so in den einen und anderen mal so reingucken. Ja, also so. Also nach einer Predigt so, oder nach ein paar Tagen, was denn da so hängen geblieben ist oder sagen wir mal so, was dem einen oder wichtig geworden ist, was ihn bewegt hat oder sie bewegt hat. Wir haben es gerade von dir jetzt gehört, du hast dich jetzt so offenbart, sozusagen, was dir wichtig war, was du für dich mitgenommen hast. Das ist interessant, das ist schön, sehr gut. Ja, was... Und die Frage, was bleibt bei mir hängen? Was bleibt bei dir hängen? Ne? Habakuk? Ja, ich versuche ja so ein paar Predigten, wurde ja darum gebeten, darüber mal was zu sagen, über den Propheten Habakuk zu halten. Also, ich denke mal, vermutlich werden das 4 Stück sein insgesamt. So mal meine Idee jetzt. Ich bin aber noch nicht ganz 100% sicher, aber wahrscheinlich werden es 4 werden. Ja, Prophet Habakuk, was können wir daraus lernen? Das ist ja das Entscheidende, das ist ein Buch. Ja, wahrscheinlich hat Habakuk so um 600, 610, 620, irgendwie sowas, hat er irgendwo so gelebt, vor Christus, ne? Also 2500 Jahre alt, so mal mindestens. Naja, weiß das nicht hundertprozentig, da stehen keine großen Angaben in dem Buch drin, der kommt auch sonst nicht vor. So wie bei anderen Propheten, da steht dann schon mal zur Zeit des Königs, ja, dann weiß man, okay, der König, der hat dann und dann gelebt und dann kann man sagen, aha, dann hat also der Prophet auch sein Buch geschrieben oder seine Offenbarung bekommen oder wie auch immer das halt aufgeschrieben. Das finden wir alles beim Habakuk nicht. Man nimmt aber so an, dass es so um die Zeit 600, 620, so irgendwie sowas, das ist ein... So die Zeit vom König Josia, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, das war ein recht positiver König, nicht nur, also zum Anfang war es alles sehr schleppend, ist nämlich als 8-Jähriger schon König geworden. Naja, da konnte er natürlich noch nicht viel sagen, also natürlich konnte er reden, aber da hat er halt seine Berater gehabt, ne? Bis er denn dann wirklich mal volljährig wurde. So lange haben die anderen erstmal wirklich regiert. Oder vielleicht war es auch zum König Jojakim. Es gibt 2, die kommen hintereinander. Jojachin und Jojakim. Hört sich fast gleich an. Einmal mit CH, einmal mit K. Das waren alles nicht so gute. Man weiß es nicht. Aber so diese Zeit, so etwa. Was war das für eine Zeit? Ich habe es letztes Mal ja schon gesagt. So schon über 100 Jahre war das Nordreich. Israel war schon abgeführt. War schon unter dem großen Imperium vereinnahmt worden. Das hieß damals das Assyrische Weltreich. Die haben das Nordreich Israel schon in die Deportation, in mehreren Wellen, so in die Deportation, die gab es nicht mehr. Da waren alles nur fremde Leute im Land. Keine Juden, also Israeliten damals nannte sich das ja. Juden kommt ja von Juda, ist erst später dann gekommen, dieser Begriff. Also keine Israeliten waren mehr in dem Norden, diese 10 Stämme, wie es war, die sind alle schon weg. Nur noch unten der eine Stamm oder anderthalb Stämme sind noch übrig geblieben, der Stamm Juda. Das nannte sich auch Juda, dieses Südreich, das war noch übrig geblieben. Angespannte Lage, Assyrien hat auch schon Juda angegriffen gehabt, 650, unter dem König Manasse. War keine gute Zeit. Und jetzt stellt euch das vor, also man weiß, hier, Kollegen, Brudervolk ist schon weg, wir wurden auch schon überfallen, wir müssen schon Tribut bezahlen, naja, sind jetzt gerade nicht so im Land, aber keine schöne Zeit, keine guten Aussichten, Assyrer waren brutale Herrscher, keine schöne Zeit. Und es ist meistens so, wenn diese äußeren Umstände nicht gut sind, dann sind die inneren Umstände auch nicht gut. Das ist ganz oft so. Ist nicht immer so, aber ganz oft in der Geschichte so. Und waren die inneren Zustände in dem Südreich, dem Juda, auch nicht gut. Die Reichen haben die Armen ausgenommen. Man hat das Gesetz missachtet. Den Armen, naja, wen interessiert der schon? Eigentlich so, wie es in Israel dem Nordreich auch gewesen ist. angespannte Lage, also nicht nur für Juda, sondern auch in Juda. Und dann tritt dieser Mann, dieser Prophet, dieser Mann Gottes tritt dann auf, er redet mit Gott und er sagt ihnen, jetzt gehe ich zurück nochmal auf letzte Woche, ich verstehe dich nicht. Ich rede, ich bete und bete und bete und ich möchte gern, dass sich unsere Lage ändert, dass das Volk umkehrt, dass hier Assyrien abhaut, hier, wir wollen wieder selbstbestimmt leben, das ist doch dein Ziel. Ja, ist alles richtig, alles okay und du antwortest nicht. Das war ja das, und habe ich ja gesagt, dann, ja, das kennen wir auch, dass wir beten, beten, beten für gute Dinge. Jetzt nicht für irgendeinen Unsinn, so beten für einen Lottogewinn oder irgend so ein Quatsch. Ne? Ja, da bewahrt uns Gott hoffentlich vor. Naja, ihr lacht nicht, ihr hättet schon gerne einen Lottogewinn, ich merke das. Nein, aber wir beten, beten, beten und ja, es passiert nicht so sehr viel. Wenigstens nicht das, was wir uns erhofft haben. Wie lange soll ich beten und du hörst nicht? Natürlich hört Gott. Natürlich hat Gott das gehört. Aber die Empfindung von Habakuk war die, ich bete für etwas, für was Gutes und es passiert nichts. Das war die Empfindung vom Habakuk. Deswegen sagt er das so. Und dann klagt er Gott sein Leid. Das war die letzte Woche. Und habe gesagt, ja, dann kam keine Antwort. Ja, oftmals kriegen wir keine Antworten. Und heute geht es weiter. In Habakuk 1, Vers 5 geht es weiter. Und jetzt antwortet Gott. Gott hört nämlich. So, und das lese ich uns vor. Ich lese erstmal bis Vers 11. Ich habe jetzt gute Nachricht-Übersetzung mal genommen. Die kann man relativ gut, ich hoffe, gut zuhören. Hat ja doch nicht jeder unbedingt eine Bibel dabei. Der Herr antwortete, seht euch einmal um unter den Völkern. Ihr werdet staunen. Es tut sich etwas. Ihr werdet es erleben. Wenn es euch jemand erzählen würde, ihr würdet ihm nicht glauben. Ich rufe die, eigentlich steht da Chaldäer, aber hier steht es Babylonier. Dieses wilde, erbarmungslose Volk, sie ziehen über die Erde hin, um Länder in Besitz zu nehmen, die ihnen nicht gehören. Furcht und Schrecken verbreiten sie. Sie nehmen sich heraus, zu bestimmen, was recht ist. Ihre Pferde sind schneller als Panther und wilder als hungrige Wölfe. Ihre Reiterei sprengt daher, kommt herangejagt aus weiter Ferne, wie der Geier sich auf den Fraß stürzt, so stürzen sie sich in die Schlacht. Keiner blickt zurück, sie sammeln Gefangene wie Sand. Mit Königen treiben sie ihr Spiel, sie spotten über die hohen Würdenträger. Festungen sind für sie kein Hindernis. Sie schütten einen Belagerungswall auf und nehmen sie in Besitz. Dann ziehen sie weiter, sie jagen, sie fegen dahin wie der Sturm und machen sich schuldig. Die eigene Kraft ist ihr Gott. Herr, wie lange soll ich beten und du hörst nicht? Und dann, der Herr antwortet. Hat er die Antwort verstanden? Ja, das sind ja schreckliche Sachen, die hier stehen. Ne? Da kommen die Babylonier, also eigentlich steht da Chaldäer, aber das sind die Babylonier gemeint mit. Die Neubabylonische Reich tritt dann auf. Und die sind, die Pferde sind schneller als die Panther und sie kümmern sich um nichts und sie überfallen alles, die Festungen werden eingenommen und so weiter. Was ist das für eine schöne Antwort? Was ist das für eine Antwort? So antwortet Gott dem Habakuk. Der Habakuk hat doch ein gutes Anliegen. Das Anliegen ist, die Assyrer sollen mal weg, aber die kommen auch weg. Ja, die werden überfallen, werden die von den Babyloniern. Aber die sind noch schrecklicher als die Assyrer. Gott antwortet anders, als Habakuk sich das wünscht. Was er denkt, was richtig wäre. Es wird nur schlimmer. Warum muss die Gemeinde, warum muss das Volk Gottes leiden mit den Ungerechten? Würde es nicht ausreichen, wenn Gott die Assyrer straft? Das wäre doch genug, oder? Die gottlosen Adligen im Volke Israel straft, die, die das Gesetz Gottes missachten, straft? Wäre das nicht ausreichend? Wäre das nicht eine bessere Antwort? Ich habe mich gefragt, was macht es so mit mir, wenn Gott so ganz anders antwortet, als ich mir das wünsche? Das ist eine ganz andere, völlig anders und vielleicht auch gar nicht so toll, die Antwort ist, die ich haben möchte. Weil wir beten, wir haben ja so oft schon, wenn wir beten, dann beten wir zum Beispiel Klassiker so für jemand ist krank und dann beten wir, dass jemand gesund wird. Das ist so ein Klassiker. Ja, und dann wird man nicht gesund, sondern wird noch viel schwerer krank. Betet dafür, dass für die Kinder zum Beispiel, dass es denen gut geht und die machen völligen Blödsinn, machen die. Es wird gar nicht besser. Alles mögliche. Es gibt viele Gebete, wo Gott ganz, wo man auch denkt, es könnte doch anders laufen. Wir denken und glauben, habe ich mir so überlegt, das ist oft so wie so Pippi Langstrumpf. So, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist so auch ganz oft so unser Glaube, denke ich mal. Wir basteln uns etwas zusammen, wie es gerade schön ist für uns. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist kindisch. Kindisch das Lied ist, so ist unser Glaube manchmal auch kindisch. Warum? Weil wir oft eine andere Vorstellung von Gott haben, als er wirklich ist. Weil wir vielleicht ein anderes Gottesbild haben, als wie es eigentlich wahr ist. Weil wir vielleicht gar nicht, was du gerade schon gesagt hast, die Souveränität Gottes mit einberechnen. Gott ist der Souverän. Ich lese mal bekannte Verse vor. Jesaja 55, Vers 8 und 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jesaja 55, kann man sich relativ gut merken. 5 und 5. Und Jesaja, naja, das muss man sich halt merken. Ne? Und sonst zwei Hände. Das ist ein ganz schönes Kapitel, ein ganz interessantes Kapitel. Viele schöne Verse drin. Also Jesaja, den Namen merken, 5 und 5. Ne? Die zwei Hände so. Ne? So halt. Lest doch mal zu Hause. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Meine Wege sind höher als eure Wege. Gott ist nicht immer leicht zu verstehen. Und vielleicht ist Gott auch gar nicht zu verstehen. Überhaupt nicht. Das Wirken Gottes ist manchmal gar nicht zu verstehen. Machen wir uns das ruhig bewusst. Selbst Jesus hat gebetet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir sind gerne so dabei, leichte Antworten zu suchen von Gott. Das ist so auch wieder so ein Klassiker, leichte Antworten haben. Dazu gibt es eine wunderbare Geschichte, die will ich ganz kurz, also in der Bibel gibt es die Geschichte. Das ist die Geschichte vom Mann Hiob. Das ist ein ziemlich langes Buch, so 42 Kapitel hat es. Also ziemlich viel, es sind viele Reden und die geht folgendermaßen. Wer es nicht so parat hat, für den erkläre ich das kurz. Hiob war ein reicher Mann, ein gesegneter Mann, ein gottesfürchtiger Mann und er tut alle möglichen Dinge, die gut sind. Und dann passiert es, dass die sogenannten kommt jemand und bringt ihm eine Botschaft. Die erste Schreckensbotschaft. Die Felder sind da nieder. Alles verbrannt. Die Tiere kommen alle um. Selbst die Familie kommt um. Eine Schreckensbotschaft nach der anderen. Und schließlich und endlich wird Hiob selber noch krank. So schwer krank, dass er nicht mehr weiß, nicht mehr ein noch ausweist. Alles ist dem Bach runtergegangen. Komplett alles. Und dann kommen drei Freunde. Werden auch mit Namen genannt. Und sie sehen ihren Freund Hiob und sind so erschrocken über dieses, was passiert ist, über dem, wie es Hiob geht, dass sie erstmal eine Woche lang gar nichts sagen. Überhaupt nichts. Sind einfach nur wie vom Kopf gestoßen. Und dann fängt es an. Dann redet der Erste. Und dann antwortet Hiob auf die Rede des Ersten. Sie suchen eine Antwort, warum das alles passiert ist. Warum sind die Felder kaputt? Warum ist alles verbrannt? Warum sind die Tiere alle tot? Warum sind die Kinder alle gestorben? Warum? Warum bin ich krank geworden? Warum von den Himalaya oben bis runter zum, wie heißt er, Marianengraben da oder so. Warum dieser tiefe, tiefe Fall? Warum? Was? Gott ist doch, ich habe doch alles gut gemacht. Oh, jetzt, und da geht es immer danach, ein Freund sagt, was Hiob antwortet. Ein Freund sagt, was Hiob antwortet. Der dritte Freund sagt, was Hiob antwortet. Und dann geht es wieder von vorne los. Das geht so zwei, drei Runden und dann kommt noch ein vierter Freund und dann letztendlich tritt dann Gott auf. So. Und die finden Antworten, die drei Freunde. Und ich habe ja gerade eben gesagt, wir versuchen gerne, einfache Antworten zu finden. Und der erste Freund, das findet man in all seinen Reden wieder, er sagt, ich weiß, warum es dir so schlecht geht. Du hast gesündigt. Oh, da gibt es auch Bibelverse, die sowas vielleicht nahelegen könnten. Aber er hat nicht, also er ist reines Gewissens, es war okay. Aber das ist eine einfache Antwort. Es geht einem schlecht, also muss man irgendwo gesündigt haben. Der zweite hat eine andere, die kommt auch immer wieder bei dem zweiten, der sagt, du musst einfach mehr beten. Das ist auch eine einfache Antwort. Eine schöne Antwort. Ne? Das ist einfach zu machen. Man kann ja mehr beten. Aber er hat gebetet. Das ist eine einfache Antwort. Der dritte Freund sagt, du musst dein Leben verändern. Ja, natürlich muss er auch sein Leben verändern, aber er war schon gottesfürchtig gelebt. Er war ein gerechter Mann. Das steht ganz am Anfang. Einfache Antworten. Und was ist der Grund? Warum geht es dem Hiob so schlecht? Die Geschichte kennen, die wissen das. Für die, die es nicht so kennen, da sage ich das kurz. Da gab es, steht ganz am Anfang vom Hiob, ich glaube im zweiten Kapitel, da gab es so einen komischen, also ganz merkwürdige Sache, da kommt der Teufel zu Gott in den Himmel und die baldowern sowas aus. Hä? Jetzt mal ganz ehrlich, wer von uns würde auf so eine Antwort kommen? Keiner. Und das will ich damit auch sagen. Es passieren Dinge, wo wir keine Antwort drauf haben, wo wir uns gerne leichte Antworten suchen. Du hast gesündigt zum Beispiel, also bei diesen dreien, du musst mehr beten, deswegen passieren Dinge, du musst dein Leben mal anders gestalten, deswegen passiert das. Das sind leichte Antworten, aber die eigentliche ist vielleicht ganz, ganz anders. Wir wissen ganz, ganz viele Dinge nicht. Gottes Antwort ist anders. Gottes Handeln in der Welt, in der Geschichte, in mir und dir ist nicht kompliziert. Sie ist einfach manchmal völlig unerklärbar. Und das ist, muss man einfach auch mal akzeptieren, dass wir nicht alles verstehen können und auch nicht verstehen werden. Das ist wichtig für einen Habakuk auch. Ne? Habakuk bekommt erklärt, dass die Chaldäer, das sind die Neubabylonier, kommen werden. Und er sagt, schau in die Welt, sagt Gott dem Propheten. Also ganz zum Anfang, schau in die Welt, schau dir das an. Jesus sagt auch mal bei den Endzeitreden, guckt, schaut um euch. Ihr könnt vieles sehen. Schau in die Welt. Ein Reich löst das andere ab. Und das ist immer so passiert im Laufe der Geschichte. Das syrische Weltreich, also Weltreich, das muss man sich so vorstellen wie, keine Ahnung, wie heute, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, die NATO oder so. Riesiges Reich. Oder Russland oder weiß ich was, irgendwelche riesigen Reiche, große, kräftige Reiche. Aber die werden alle irgendwann abgelöst. Das syrische Weltreich, zur Zeit Habakuks, wurde abgelöst von den Babyloniern. Die Babylonier wurden abgelöst von den Persern. Die Perser wurden abgelöst von den Griechen, Alexander. Die Griechen wurden abgelöst von den Römern. Und so weiter und so weiter. So geht die Geschichte. Und sagen wir mal, deswegen ist es auch gut, sich nicht auf eine Seite zu stellen. So, ne? Wenn es vielleicht auch nicht Reiche sind, habe ich mir noch aufgeschrieben, dann sind es vielleicht Systeme oder Ideologien, die herrschen. Es gilt auch für heute. Und es gilt auch für heute, keines dieser Systeme, keines dieser Ideologien, keines der Weltreiche, keines der Supermächte, der Imperien oder wie man sie nennen möchte, wird ewig bestehen. Keines. Eins wird ums andere abgelöst und ganz am Ende kommt unser Herr wieder und dann löst er alles auf. Definitiv. Ja, interessant ist, Kennzeichen von großen Reichen werden ja auch beschrieben, Vers 7. Sie schreiben, also von großen Reichen, die aber dann auch irgendwann untergehen. Sie schreiben ihr eigenes Recht. Sie interessieren sich gar nicht für das, was im Gottes Willen steht, im Gottes Gesetz steht. Sie schreiben ihr eigenes Recht. Und das Zweite ist dann im Vers 11, die eigene Kraft ist ihr Gott. Auch das zeichnet immer wieder diese großen Reiche, diese großen Ideologien oder wie man sie nennen möchte, zeichnet das immer aus. Also Stärke, militärische Stärke auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Missachten der Gebote Gottes, das eigene Recht zu schreiben, handelt ganz, ganz klar. Und immer dann, wenn das passiert, dann ist das mit dem Ende des Reiches gar nicht mehr so fern. Okay, Vers 1 bis 11, Gott handelt, das will ich euch mitgeben, das ist Habakuk, ganz anders. Einfach mal so im Hinterkopf behalten. Gott handelt oftmals ganz anders und wir können ihn nicht verstehen. Wir können ihn nicht verstehen, ganz oft, sei denn, er offenbart uns etwas. Aber sonst, das ist aber nicht schlimm, dass wir das nicht verstehen können. Habakuk versteht Gott nicht und es folgen jetzt 6 weitere Verse und das ist wieder eine Klage. Diese Verse lese ich euch wieder vor nach der Guten Nachricht Übersetzung, Vers 12 bis 17. Ja, 6 Verse sind es, genau. Herr, bist du nicht unser Gott von jeher, ein heiliger Gott? Lass uns nicht sterben. Du, unser starker Schutz, hast die Babylonier gerufen, um den Strafgericht zu vollstrecken, dein Strafgericht zu vollstrecken. Aber deine Augen sind zu rein, als dass du Böses mit ansehen könntest. Du kannst doch nicht zusehen, wie Menschen gequält und misshandelt werden. Warum lässt du diese Räuber gewähren? Warum greifst du nicht ein, wenn diese Verbrecher andere verschlingen, die rechtschaffener sind als sie? Warum lässt du zu, dass Menschen behandelt werden, als wären sie Fische und andere Meerestiere, die keinen König haben, der sie beschützt? Mit Angeln holen sie alle heraus und schleppen sie mit Netzen davon. Wir Fischer über ihren Fang, so jubeln sie über ihre Menschenbeute. Und dann bringen sie ihrem Fangnetz Opfergaben und verbrennen vor ihm Weihrauch wie für einen Gott, zum Dank dafür, dass es ihnen so reiche Beute und einen gedeckten Tisch beschert. Dürfen sie dann immerfort mit dem Schwert wüten und ganze Völker erbarmungslos hinmorden? Wow, das ist mal Gott richtig die Meinung gesagt, Gott angeklagt. Habakuk ist wirklich angefochten. Ist angefochten. Sein Glaube ist angefochten. Er versteht es nicht. Martin Luther hat immer gesagt, ein Kennzeichen von einem Christenleben, das Leben eines Gläubigen, ist, dass er oft angefochten ist. Na ja, gut, bei dem einen vielleicht mehr, bei dem anderen weniger. Aber es stimmt schon. Anfechtung ist da. Man beobachtet etwas, man weiß etwas von Gott. Und das, was man beobachtet, widerspricht dem, was man weiß von Gott. Oder was man beobachtet, widerspricht dem. Es ist ein Widerstreit zwischen dem Vertrauen auf Gottes Liebe und der Wirklichkeit. Habakuk versteht Gott nicht. Er sagt Gott, Jahwe ist doch der Ewige, er ist der Fels, er ist der Heilige, er ist mein Gott. Gott vollzieht das Gericht an den Assyrern durch noch schlimmere, verächtlich. Wie Fische werden Menschen behandelt, gefangen genommen durch Gewalt, das sind die Angelhaken, oder durch Verführung, das ist das Netz. Das Volk wurde immer in der Geschichte von den Menschen verführt, um in Kriege zu ziehen zum Beispiel. Verführt. Alexander, der Große, hat das Volk verführt, in den Krieg zu gehen. Was hat er versprochen? Ja, wir werden den Weltfrieden machen aufgrund der griechischen Philosophie. Hat nicht geklappt. Das Römische Reich hat Leute verführt, in den Krieg zu ziehen mit der Begründung oder mit dem Botschaft, wir machen den Weltfrieden mit unserem, das ist wirklich gut gewesen, mit unserem ausgeklügelten römischen Recht. Ja? Der Kommunismus hat Menschen verführt und gesagt, wir machen den Weltfrieden durch gerechte Verteilung der Güter. Der Westen redet von der regelbasierten Ordnung, dann wird Friede sein. Und Russland sagt in der Ukraine, wir müssen nur mal richtig entnazifizieren. Und alles hat irgendwo, ja, alles ist Verführung. Seien wir uns mal ganz bewusst dessen. Überall sind verführerische Wahrheiten mit dabei. Es ist nicht alles falsch. Die Philosophie war okay, ja, waren viele gute Dinge dabei, aber nicht in den Krieg. Und den Weltfrieden wird es schon lange nicht bringen. Und so weiter. So könnte man jedes, was ich jetzt angeführt habe, man kann auch das Dritte Reich könnte man noch nennen und was weiß ich was, Napoleon und was weiß ich auch immer. Immer dran denken, wir werden nicht verführt durch so ein Gehörnten. Ne? Also, brauchst nicht glauben. Da klingelt es bei dir an der Haustür, und weißt du, da kommt so ein Gehörnter da. Und der stinkt so ein bisschen nach Schwefel und hat so ein komisches Schwänzchen hinten dran und hat so komische Hufen hat der. Auf so eine Figur fällt keiner rein, hoffentlich. Aber Kinder werden auf jeden Fall schon mal nicht reinfallen, die werden schreien, die Tür zu schlagen. Weil das ist eine Witzfigur. Wir werden nicht so verführt. Verführung ist, wenn es schön ist. Verführt wird man durch Schönheit zum Beispiel. Verführt wird man dadurch, dass es logisch klingt oder dass es fundiert ist, gesichert von Fachleuten und von der Wissenschaft gestützt und von Kultur und Medien unterstützt. So wird man verführt, weil das klingt alles gut. Es spricht unsere Sinne an, es spricht unseren Verstand an, es spricht unsere Gefühle an. Und so werden wir verführt, nicht durch etwas anderem. Habakuk versteht Gott nicht und klagt, ja, er klagt Gott an. Er hält ihm das Wesen Gottes vor in Vers 12. Und dann sagt er, dass es nicht sein kann, dass Gott durch Räuber Gericht hält, die noch schlimmer sind. Und es scheint hier, also in Vers 13 bis 15 und Vers 16 und 17 ist dann, es scheint sogar so, dass Gott die Gottlosen auch noch belohnt. Und wieder, Gott tadelt den Habakuk nicht. Es sind drei Kapitel, Habakuk, lest euch das nochmal durch. Und Habakuk klagt Gott an, immer, immer wieder. Und an keiner einzigen Stelle sagt Gott, du Habakuk, jetzt bist du aber zu weit gegangen. Jetzt kratzt er aber meine Heiligkeit an oder so. Nee, sowas finden wir nicht. Gott tadelt Habakuk nicht, findet man nicht. Gott tadelt manchmal ganz andere Dinge. Ich habe mal eine Stelle rausgesucht, könnt ihr nachlesen, im Amos Kapitel 5. So um Vers 20 rum. 20, 22, 25, so in der Ecke. Da klagt er das Volk an und sagt, ich kann eure Opfer nicht mehr haben. Lasst das sein. Eure Schlachtopfer, eure Brandopfer möchte ich nicht haben. Eure frommen Gesänge, die kommen mir zu den Ohren raus. Also ich sage das mal mit meinen Worten. Euer Geklimper auf der Harfe, ich mag es nicht. Was ich mag, das ist Rechtschaffenheit, Ehrlichkeit. Das ist für den Armen da zu sein. Das geht aus dem ganzen Buch des Propheten Amos hervor. Gott klagt manchmal das Frömmelnde an. Gott wird es anklagen. Wir können hier wunderschön singen, ich kann hier wunderschön reden. Wenn ich heute Nachmittag zu Hause sitze, mein Stück, keine Ahnung, Kuchen in mich reinschaufle und dann der Ute erzähle, der Maximilian da hat so schief gespielt und die Nadine hat einen völligen Blödsinn erzählt und keine Ahnung, die Doro, ich gucke mich einfach so durch die Reihe durch. Also ich lässt da einfach nur ab. Dann oder ich gehe montags zur Arbeit und ja, da kam mir derjenige, der kommt mir schon wieder einer krumm und dann gerade mal einen drüber gezogen. Dann lass das fromme Getue. Dann geh nicht in den Gottesdienst und tu so, als wenn du fromm wärst. Das ist das, was Gott gar nicht mag. Gott mag ein reines Herz. Es geht nicht darum, dass wir perfekt sind. In keinster Weise. Gott sagt nicht, Gott ist also auch der König David, das ist ein Drecksack gewesen, der hat einen Ehebruch begangen, der hat Leute den Ehemann dann noch umgebracht. Viele Dinge nachher, also in der zweiten Hälfte seines Lebens, hat etliche Dinge verkehrt gemacht. Aber von ihm heißt es, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Weil er immer wieder zu Gott zurückgekehrt ist. Weil er seine Schuld bekannt hat und gesagt hat, okay, das war jetzt falsch, was soll ich denn tun? Herr, schenke mir ein neues Herz, grete mir ein new heart. Das ist aus dem Psalmen. Und man geht davon aus, dass es nach dem Ehebruch da oder nach dem, wo Prophet Nathan zu ihm gekommen ist, gedichtet worden ist. Deswegen, Gott, es geht nicht um perfekt sein, keinster Weise. Es geht um ehrlich sein vor Gott. Und dann kannst du Gott anklagen und nicht verstehen. Das kratzt nicht die Ehre Gottes. Da fällt Gott kein Stein aus seiner Krone. Gott fällt Ehrenstein aus seiner Krone. Wenn wir fromm tun und hinterrücks, sind wir Drecksäcke. Das mag Gott nicht. Okay. Wollen wir noch einen positiven Ausblick machen noch? Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Das lese ich jetzt nach Luther, nicht nach Gute Nacht, sondern nach Luther, weil das da einfach gefiel mir besser. Und außerdem, kommt gleich noch. Auf meiner, also 1 bis 4, 2, 1 bis 4. Auf meiner Warte will ich stehen und mich auf meinem Turm stellen und Ausschau halten und sehen, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Der Herr aber antwortete mir und sprach: Schreib auf, und was du schaust, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden, zu ihrer Zeit, und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird aus seinem Glauben leben. Auf meine Warte will ich mich stellen, auf meinen Turm. Such dir einen Platz. Manche haben schon Platz. Ich setze mich ganz gerne mal da in den Wald bei uns. So eine Stelle. Setze ich mich einfach hin. Auf den Felsen. Guck da einfach durch die Gegend. Bete. Denke nach. Ich hätte einen anderen Platz. Der eine hat das stille Kämmerlein. Oder, keine Ahnung, wo du das hast. Auf dem Balkon oder weiß auch nicht, im Bett. Vorne. Und ich will abwarten. Und ich will warten, was Gott mir sagt. Warten ist nicht ganz einfach. Und wenn ich etwas nicht verstehe, naja, ist es noch viel schwieriger. Und dann sagt Gott dem Habakuk, und jetzt schreib auf, damit was du schaust, schreib auf, was du schaust, damit auf eine Tafel, dass du es lesen kannst, wenn du vorüberläufst. Nee, das nicht. Damit du schaust deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft, nicht du. Du hast eine persönliche Frage, aber es geht alle Menschen an. Wir denken immer nur so persönlich an uns. Es geht uns alle an. Wir sind sowieso Egoisten durch und durch. Von der Fußsohle bis hier oben, bis zum Scheitel. Naja, bei mir ist es eher die Platte. Ein bisschen weniger Scheitel. Also von oben bis unten, wir sind doch eigentlich Egoisten. Wir wollen es für uns haben, wir wollen eine Antwort für uns. Aber Gott sagt, damit es jeder sehen kann, der vorübergeht. Ja. Gut. In allen Fragen aller Not, um einen Rum der gottlosen Welt und den antichristlichen Zeitgeist, sagt Gott, halte fest. Es kommt. Es wird kommen. Es dauert vielleicht ein bisschen. Harre aus. Der Tag, der kommt. Wenn es sich hinzieht, harre aus. Wird ganz gewiss kommen. Es wird nicht ausbleiben. Darum geht es. Das ist wie bei dem Habakuk. Umarme Gott. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. In dieser Zeit, in diesem ganzen Umfeld, in diesem, wo man manchmal so die Hände beim Kopf zusammenschlagen möchte, über das Persönliche, was einem vielleicht belastet, was man sieht, über das, was in der Welt alles passiert, kann die Hände beim Kopf, aber Gott sagt, ich komme. Es wird sich ändern, das Reich Gottes bricht herein, wenn ich wiederkomme. Und ich komme. Ganz gewiss, halten wir daran fest. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist dieses, ich lasse dich nicht los. Guck mir gerade so, ich lasse dich nicht los, denn du segnest mich denn. Na, das ist ja Jakob, der mit Gott gerungen hat und Israel geworden ist. Ich lasse dich nicht los. Ich bleibe bei dir. Halte an Gott fest. Schrei deine Klage ruhig laut raus, stell Gott Fragen, halte aber an Gott fest. Okay? Ich habe gesagt, ich will es dir immer wieder sagen. Also, sei ein Habakuk. Du darfst klagen. Sei ehrlich. Beobachte. Stell Gott Fragen. Aber vergiss nie, dass Gottes Wege höher sind als unsere. Dass wir Gott oftmals nicht verstehen werden. Und das ist nicht schlimm. Überhaupt nicht. In alledem, halte am Herrn fest. Halte am Glauben fest. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben, wenn ihr dieses behaltet. Habakuk 2, Vers 4 ist das. Es gibt zwei Verse, also manchmal werden Verse im Neuen Testament zitiert aus dem Alten Testament. Es gibt zwei Verse, die dreimal zitiert werden. Häufiger wird kein Vers aus dem Alten Testament zitiert. Das ist ein Vers. Einer der zwei Verse. Und das steht in dem Psalm. Gerechte aber wird aus Glauben leben. Ganz wichtig. Im Römerbrief, im Galaterbrief und im Hebräerbrief werdet ihr diesen Satz wiederfinden. Er ist einfach elementar wichtig. Halte an Gott fest. Sei ein Habakuk. Amen.